Du bist betroffen im Rondenberg-Prozess und das ist ein Prozess, der so im Kontext von G20 jetzt sich schon über mehrere Jahre zieht, beziehungsweise es hat auch ein bisschen gedauert, bis die Verfahren dann angefangen haben. Und vielleicht kannst du eingangs nochmal für die HörerInnen erklären, worum es bei dem sogenannten Rondenberg-Prozess geht, dass wir so einen kleinen Einstieg haben für Leute, die es vielleicht nicht so auf dem Schirm haben.
Genau, es geht um, also wie du sagtest, um den G20-Gipfel, um eine Demonstration gegen den G20-Gipfel 2017 in Hamburg, also vor fast 7 Jahren. Damals gab es zahlreiche Proteste, ne, gegen das Treffen von halt den Vertretern der 20 mächtigsten Staaten der Welt. Zehntausende waren auf der Straße. Es gab, wie wir wissen, viel Gewalt seitens der Polizei, viel Repression und viel auch politische und mediale Hetze gegen Demonstranten. Genau, und am ersten Tag, es gab ja verschiedene Aktionen, am ersten Tag des Gipfels wurde dazu aufgerufen, die Zufahrtswege zu blockieren. Und an diesem Tag wurde halt ein Demonstrationszug an der Straße Rondenberg, daher kommt der Name, so heißt einfach die Straße, wurde der Demonstrationszug von der Polizei zusammengeschlagen, sehr brutal und sehr schlagartig. Und dort wurden dann 73 Personen festgenommen. Und 2 Jahre später folgten die Anklageschriften. Im Januar diesen Jahres wurde dann schließlich der Prozess sozusagen stellvertretend gegen 5 von den 73 am Landgericht in Hamburg eröffnet. Warum wir 5, das ist uns unklar. Es geht darum, dass es bei der Demonstration zu Sachschäden gekommen sein soll und nun alle Demonstranten dafür verurteilt werden sollen. Der Vorwurf ist gemeinschaftlicher schwerer Landfriedensbruch. Waren 25 Prozesstermine angesetzt, 12 haben wir jetzt mittlerweile schon geschafft. Und im Grunde genau stehen wir dafür alle, da die Staatsanwaltschaft uns nicht individuell vorwirft, eine strafbare Handlung begangen zu haben, sondern lediglich unsere Anwesenheit. Und das heißt, das Urteil wird nicht nur Auswirkungen auf die ganzen anderen Angeklagten haben, sondern auch auf anstehende Prozesse und zukünftige Proteste. Das heißt, es wäre eine Verschärfung der Rechtsprechung, da es halt in diesem Prozess nie, also mit keiner einzigen Silbe um uns geht. Und das ist neu, da man bisher bei einer Versammlung eigentlich nur verantwortlich gemacht werden kann für Taten, die man selbst begeht. Das würde sich dann, das würde sich dann mit dieser Rechtsprechung ändern. Damit, also würde dann mit einer Verurteilung bereits die Anwesenheit kriminalisiert werden. Und damit könnten sich also ja dann auch viele in Zukunft von der Teilnahme an Kundgebungen, Demos oder Streiks abgeschreckt sehen. Und das ist halt auch der Grund, warum der Prozess so wichtig ist. Es geht sozusagen um eine Verschärfung bzw. die Verteidigung der Versammlungsfreiheit, des Demonstrationsrechts. Und das Prozessende wird voraussichtlich im Juni oder Juli sein. Das ist noch nicht ganz sicher.
So ein bisschen erinnert es ja vielleicht auch manche HörerInnen jetzt an diese 129er-Verfahren, die es jetzt auch so in Fußballkontexten gegeben hat, aber auch im Bereich Antifa Ost, so wo halt Leuten dann so vorgeworfen wurde, sie sind Teil einer kriminellen Vereinigung. Und also auch die kurdische Bewegung ist ja auch sehr davon betroffen. Bei euch ist es aber kein 129er-Verfahren, sondern ist es ein anderer Paragraph. Vielleicht kannst du nochmal so genau darauf eingehen, wie jetzt der Protest kriminalisiert werden soll und wie die juristische Argumentation ist.
Es geht um 125 ist die Zahl. Okay. Das ist der Landfriedensbruch, genau. Und 125a ist eben der schwere Landfriedensbruch. Und die Argumentation ist nicht ganz so einfach. Also grundsätzlich zeigt sich daran auch, dass halt die Anklagen, das ganze Verfahren halt politisch motiviert ist, ne? Und genau, also irgendwie die Repression gerechtfertigt sein soll und auch eine Grundlage für die Zukunft geschaffen werden soll. Und wir natürlich irgendwie als linke Aktivistin halt mal wieder so als sinnlose Krawallmacher kriminalisiert werden, entpolitisiert werden. Genau, aber zur Argumentation, also das läuft grob ungefähr so ab. Also so ein kleiner Blick zurück wäre da wichtig, und zwar, um das Ganze zu erklären, gab es 2017 ein Urteil vom Bundesgerichtshof, das sogenannte Hooligan-Urteil. Da hat der Bundesgerichtshof explizit darauf hingewiesen, dass bei politischen Versammlungen keine Kollektivschuld angewendet werden darf, weil sonst das Grundrecht auf Versammlung verletzt wird. bei Hooligans oder anderen als unpolitisch eingestuften Gruppen sei das aber was anderes, so der BGH damals. Da mache man sich des Landfriedensbruchs strafbar, sofern psychische Beihilfe geleistet wird. Und psychische Beihilfe kann zum Beispiel durch sogenanntes ostentatives Mitmarschieren, nennen sie es, geschehen. Wichtig ist aber, dass sie auch bei unpolitisch, als unpolitisch eingestuften Versammlungen die bloße Anwesenheit nicht ausreicht, um verantwortlich gemacht zu werden, sondern also irgendwie ein Täterchef, also irgendeinen Beitrag geleistet werden müsste, sei es halt eben in Form von einem Mitmarschieren. Genau. Und das kann aber eben nicht auf politische Versammlungen angewendet werden. Das wurde damals explizit festgehalten. Das kennt die Staatsanwaltschaft natürlich und auch die Erläuterung vom BGH und versucht deswegen in der Anklageschrift zunächst die Demonstration den Charakter einer politischen Versammlung abzusprechen. Obwohl sie anerkennt, das ist ganz interessant, dass es transparente Schilder und Sprüche mit politischen Aussagen gab. Sie meint aber, dass die entsprechende Recht des Demonstrationsschutzes nicht anwendbar ist, weil es sich trotzdem um keine Versammlung gehandelt hat, und zwar weil die Demonstration einerseits nicht angemeldet war und weil andererseits, das behauptet sie dann einfach, dass sie nicht die Teilnahme an der öffentlichen Meinungsbildung gewesen sein soll, obwohl es Sprechchöre und Transpis gab und weil es zudem unfriedlich gewesen sein soll. Und das begründet sie dann wiederum damit, dass es zu Handlungen aus der Gruppe herauskam, die strafbar sind. Dabei hat dann aber eben die Staatsanwaltschaft weiterhin keinerlei Straftatnachweise an einzelne Beschuldigte. Genau, und dann führt sie halt noch aus, um eben über die bloße Anwesenheit hinauszukommen und irgendwie in diese psychische Beihilfe zu untermauern. So behauptet sie dann, dass jeder Teilnehmer einen Tatbeitrag durch das Mitmarschieren in geschlossener Formation geleistet hat. Das wurde allerdings auf Videos schon deutlich widerlegt. Der Demozug entsprach da vielmehr einem sehr undisziplinierten Schlendern. Zusätzlich unterstellt sie dann den Demonstrantinnen aber auch einen gemeinsamen Tatplan, den alle wissentlich mitgetragen haben sollen. Und das begründet sie dann irgendwie damit, dass die unter anderem halt damit, dass verschiedene Demozüge zeitlich koordiniert das Camp verlassen haben. Und ein weiteres Indiz sei die angeblich einheitliche Kleidung, die wohl vorwiegend dunkel war und dadurch sogenannten Störern wissentlich, wie sie dann behauptet, Unterschlupf ermöglicht wurde. Genau, also das ist so die Argumentation, wie sie versucht, das Hooligan-Urteil anzuwenden auf die Demonstration gegen den G20.
Und würdest du vielleicht auch noch ein bisschen was zur Beweisführung sagen in dem Prozess? Also wie soll das jetzt nachgewiesen werden? Sind da Zeugen geladen? Wird Videomaterial ausgewertet? Wie sieht das aus?
Es gab zunächst, wurden so allgemeine Beweismittel gesammelt. Da ging alles, also alles Mögliche zu G20. Das war so ein Sammelsurium. Dann gab es Zivilzeugen, die damals in den PKWs waren oder an ihrer Arbeitsstelle. Und mittlerweile sind die Polizeizeugen dran. Gegen uns persönlich gibt es überhaupt, es geht eben nie um uns und entsprechend auch die Beweise nicht. Der einzige Beweis, den sie eingeführt haben in diesen 12 Prozesstagen, ist halt die Festnahme, die unsere Anwesenheit belegen soll. Genau, das heißt, sie weist auch nicht mal nach, teilweise nicht mal nach, dass man vorher bei der Demo irgendwie gewesen ist. Und das ist halt tatsächlich alles, was sie individuell vorlegt. Und dann geht es eben jetzt darum, oder ging es halt darum, dieses beschriebene Konstrukt des gemeinschaftlich schweren Landfriedensbruchs zu untermauern. Und dafür zieht sie halt diese Sachschäden heran, zu denen es im Laufe der Demonstration gekommen sein soll. Und da sprechen wir konkret über Anti-G20-Graffitis, einen kaputten Bushaltestellen-Fahrplanhalter, das ist mein neues Lieblings-Scrabble-Wort, wobei da nicht klar ist, ob er wirklich an dem Tag kaputt ging. Also laut der öffentlichen Nahverkehr war er nämlich später erst kaputt gewesen. Also so ein bisschen auch nicht so ganz bewiesen. Wir reden über einen Bauzaun und eine Mülltonne, die wohl auf die Straße gezogen wurden und dann wieder runtergenommen wurden. Und über Pyrotechnik und das ist so eines der Hauptargumente, über wohl vereinzelte Steine, die in Richtung einer Polizeieinheit geworfen worden sein sollen. Was aber bisher lediglich ein Polizeizeuge behauptet, alle anderen Zeugen, also die Zivilzeugen, die im Februar und März dran waren, haben die These eigentlich widerlegt. Videos gibt es davon auch nicht, geschweige denn irgendwie Verletzungen oder Sachschäden. Genau, und das ist alles. Es handelt sich also auch um sehr geringfügige Sachschäden. Und da macht das Gericht jetzt ein bisschen was anderes als die Staatsanwaltschaft. Also sie sagt, es war zunächst eine Demonstration, die vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit geschützt ist, mit Transpis sprechen können und so weiter. Die sei aber dann im Laufe der Zeit insgesamt unfriedlich geworden und dadurch ist dann der politische Charakter in den Hintergrund gerückt. Und dadurch soll dann halt die Demo nicht mehr vom Versammlungsrecht geschützt gewesen sein, weshalb also alle Teilnehmer verantwortlich gemacht werden können. Dazu führt sie außerdem an, dass manche Passantinnen, also manche Zivilzeuginnen Unbehagen äußerten in Angesichts der Demonstration oder so ein Unwohlsein. Es wird also sehr viel über subjektive Wahrnehmung gesprochen, die ja auch, wie wir wissen, sehr von der politischen und medialen Hetze rund um den G20-Gipfel geprägt waren und das auch immer noch sind. Also so ist zum Beispiel wirklich bei allen Zivilzeugen unterscheiden sich halt die Aussagen, die sie heute treffen, erheblich von denen, die sie damals protokolliert haben. Beachtenswert ist auch, dass es, wie gesagt, sehr viel um Mutmaßungen geht, die in keinster Weise belegt werden, wie der gemeinsame Tatplan oder das Ziel der öffentlichen Meinungsbildung. Die Staatsanwaltschaft spekuliert sogar damit, dass der Demozug Polizeikräfte binden wollte, damit andere woanders sozusagen freie Bahn haben. Und das alles halt ohne irgendwelche Anhaltspunkte. Und die Richterin meinte jetzt so, guckt halt, was gab es schon an Urteile, was kann so als Vergleich rangezogen werden. Da ging es einmal um das Elbchaussee-Urteil und neulich hat sie dann sogar ein Urteil gegen Nazis herangezogen als Orientierung. Da ging es um Nazis, die 2016 in Leipzig Konnewitz dort randalieren zogen, Menschen bedrohten und verletzten. Davor scheut sie sich auch nicht, das als Vergleich für die Demo gegen den G20-Gipfel heranzuziehen. Ansonsten war jetzt neulich am letzten Prozesstag war noch ein Protestforscher, Sebastian Haunzer, der wurde von der Richterin eingeladen. Der ist Professor an der Uni Bremen, hatte damals viele Untersuchungen zu den Protesten gegen den G20-Gipfel gemacht. Der berichtete dann von der Fünf-Finger-Taktik, die eine Demonstrationsmethode sei, seiner Meinung nach, unter anderem halt für Blockadeaktionen, die das Umfließen von Polizeiketten als wesentlichen Baustein beinhaltet und somit nicht die Konfrontation. Diese Fünf-Finger-Taktik kennen viele von Castor-Transporten oder auch von den Nazi-Aufmärschen in Dresden, wo sie ja 2013 dann schließlich erfolgreich den Aufmarsch verhindert hatte. Genau, und beim G20-Gipfel meinte er dann nochmal, gab es für den Blockadetag eben einen öffentlichen Aktionskonsens, dem sich alle anschließen konnten und der die Vermeidung von Konfrontation zum Grundsatz hatte. Das heißt, es ist insgesamt bisher immer noch eine sehr, sehr wackelige Argumentation, die auch eigentlich schon in sich zusammengebrochen ist. Und meistens, also irgendwie ist es lächerlich, wenn man sich da sitzt und eine Stunde über eine Mülltonne redet, die hin und her gezogen wird, aber es ist halt ja leider trotzdem sehr ernst, dass halt ja übertragbar ist und dann auch Tür und Tor öffnet zu einer allgemeinen Kriminalisierung, ne, von Demonstranten, womit dann eben auch unsere Anliegen völlig entpolitisiert werden.
Also wenn man das einordnet in größeren Kontext von Repression gegen die Linke, da ist ja auch irgendwie oft von der autoritären Wende die Rede in letzter Zeit. Und aus welchem historischen Kontext kommt denn die Kriminalisierung nach § 125 und was steht eigentlich für alle BürgerInnen und in Bezug auf das Recht auf Versammlungsfreiheit dann auf dem Spiel?
Also vielleicht erstmal grob beim Landfriedensbruch, so rein juristisch geht es ja darum, dass die sogenannte öffentliche Sicherheit gefährdet wird, indem Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen begangen werden. Und beim schweren Landfriedensbruch ist es dann also entsprechend in höherem Ausmaß. Da geht es dann zum Beispiel um das Mitführen einer Waffe oder Gewalt, die irgendwie die Gefahr des Todes oder schwere Gesundheitsschädigung in Kauf nimmt. Und dieser Paragraph des Landfriedensbruchs, also 125, geht tatsächlich zurück auf die Kaiserzeit, ist also über 150 Jahre alt, wie ein Großteil des heutigen Strafgesetzbuches. Das ist also gar kein Einzelfall. Er wurde schon seit jeher zur Verfolgung und Unterdrückung eingesetzt, und zwar besonders massiv halt gegen die linke Arbeiterinnenbewegung Ende des 19. Jahrhunderts. Und während der Weimarer Republik, da wurde dieser Paragraph inflationär angewendet, und zwar halt bei Versammlungen und Demonstrationen. Das heißt, Landfriedensbruch war schon immer ein beliebtes Mittel, Menschen zu kriminalisieren, die auf der Straße protestierten. Na, und dann gab es, das wurde dann auch so übernommen in der BRD. Und dann kam es aber 1970 zu einer Reform, einer Liberalisierung des Demonstrationsrechts. Und in dem Zuge unter anderem wurde eben der Landfriedensbruch Paragraf der 125er enger gefasst, weil das Demonstrationsrecht an sich, das ist Artikel 8 Grundgesetz. Genau, und es war halt so, dass also bis 1970 jeder, der an einer Demo teilnahm, bei der es zu strafbaren Handlungen kam und der sich nach dreimaliger Aufforderung nicht zurückzog, das gab es übrigens am Rondenberg nicht, diese Aufforderung, jeder konnte dann verurteilt werden für diese Handlung. Und diese Rechtsprechung wurde dann dahingehend geändert, dass die passive Anwesenheit eben nicht mehr ausreichte, sondern einzelnen Personen selbst aktiv Gewalt ausgeübt haben müssen, um schuldig zu sein. Daraufhin folgte dann eine Amnestie für über 6.000 Personen, die dann von diesem Vorwurf befreit waren. Und das wurde im Wesentlichen damals durch Proteste, also dem Druck der Straße der 68er, erreicht. Diese Rechtsprechung wurde auch nochmal bestätigt in den 80er Jahren mit dem sogenannten Brockdorf-Urteil. Da ging es um eine Großdemonstration gegen ein Kernkraftwerk, die zunächst verboten wurde mit der Begründung, dass unfriedliche Aktionen zu erwarten sind. Und da hat dann das Bundesverfassungsgericht das Verbot wieder aufgehoben und gemeint, dass die Versammlungsfreiheit so grundlegend ist, dass sie auch dann gewährt bleiben muss, wenn mit Ausschreitung durch Einzelne oder eine Minderheit zu rechnen ist. Genau, und von konservativer Seite, also insbesondere der CDU, wurde die Reform von 1970 eigentlich in jeder Legislaturperiode versucht, wieder zurückzudrehen. Gewisse Verschärfungen sind ihnen auch gelungen. Ne? Da gab es beispielsweise 1978 wurde der Begriff Waffe auf Gegenstände ausgedehnt, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder Beschädigung von Sachen geeignet sind. 85 hat dann der Bundestag das Verbot der Vermummung verabschiedet und ein paar Jahre später wurde dann Vermummung auch als Straftat generell hochgestuft. Und nun soll aber halt die alte Fassung des Landfriedensbruchparagrafen und eine entsprechende Verschärfung des Versammlungsrechts, das es da ja dann mit sich bringt, über die Judikative, also über die Hintertür, wieder so Einzug erhalten. Achso, die andere Frage war also allgemeine Einordnung. Ne? Also es gibt ja bereits, meintest du ja schon, vermehrt Anzeigen und Ermittlungen, die auf Basis dieses Paragraphen halt ohne individuellen Tatnachweis basieren, wie eben die Demo in Leipzig, die anlässlich des Antifa-Ost-Verfahrens und Linas Urteil stattgefunden hat, wo da 1.300 Menschen gekesselt wurden und nun halt gegen die meisten mit diesem schweren Landfriedensbruch ermittelt wird, ohne dass ihnen selber irgendeine Straftat vorgeworfen wird. Ähnlich ist es auch bei Protesten zum Erhalt des Dorfes Lützerath. Da wird wohl in gleicher Weise, werden Aktivistinnen in gleicher Weise verfolgt. Das heißt, das Urteil im Rondenberg-Prozess wäre ja ein Präzedenzurteil, an dem sich dann auch nochmal orientieren werden kann. Genau, und das heißt, also insgesamt sehen wir halt in den letzten Jahren eine verstärkte Repressionswelle über uns rollen, wie du ja auch schon gemeint hast, mit dem 129er und so. Und also ich finde, es ist immer so eine schwierige Sache, von einer Wende zu sprechen. Also ich weiß nicht, ob ich von einer autoritären Wende würde ich, glaube ich, eher nicht sagen, aber ja, es wird viel diskutiert, weil viele Verschärfungen halt so peu à peu geschehen. Ne? Also wie gezeigt, erst gibt es das Hooligan, dann wird nochmal per App-Chaussee ein bisschen verschärft und so weiter. Und ein Blick zurück zeigt uns ja auch, dass es auch in der Vergangenheit krasse autoritäre Repressionsschläge gegeben hat. Also teilweise ist es auch eine Kontinuität oder halt eine Verfestigung. Und es ist natürlich auch so eine Frage, aus welcher Perspektive man guckt. Also wer war halt die letzten Jahre betroffen und wer nicht und wer ist es eben jetzt? Fest steht aber schon, dass natürlich etliche Gesetze in letzter Zeit verschärft wurden. Etliche davon auch während des G20 oder kurz vorher, wie Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte, das ist 113 und 114. Dann gibt es eben diese Verbotsverfahren, wie du meintest, ja, der letzten Generation, das auf Grundlage von 129 geführt wird und eben auch gegen viele Antifaschistinnen derzeit damit konfrontiert sind. Aber genau, je nachdem, wo man aktiv ist, ist man halt schon lange damit irgendwie drangsaliert, sagtest du ja auch, wie halt die kurdische oder palästinensische Bewegung. Eine andere Tatsache ist aber auch, und insofern stimmt es ja, oder ist es ja schon auch eine Verschärfung, dass die Polizeibefugnisse massiv ausgebaut und Versammlungsgesetze der Länder wiederum massiv verschärft wurden und werden. Wir es also schon ein Stück weit irgendwie mit einem Grundrechteabbau zu tun haben, der sich halt vor allem gegen antifaschistische, antirassistische Bewegung richtet, wo sich auch die Asylrechtsverschärfung einreiht, die derzeitige, ne? Und halt gegen die Klimabewegung. Genau, das ist gleichzeitig dann aber auch nicht so ganz überraschend, weil wir uns halt irgendwie in einer Zeit befinden, wo sich die Krise krass zuspitzt, also Inflation, Aufrüstung, Militarisierung gehen einher mit gleichzeitig Kürzungen im sozialen Bereich und da muss ich halt platt gesagt, die herrschende Klasse ja irgendwie schützen vor jenen, die halt tatsächlich Alternativen zu diesem System aufzeigen. Und in diesem Zusammenhang würde ich halt auch den Rondenberg-Prozess einordnen. Also das Kapital muss sich vor den aktuellen und noch kommenden Protesten schützen. Und in Frage gestellt wird der Kapitalismus halt nicht von rechts, sondern von links. Diese Verschärfungen sind dann andererseits natürlich auch brandgefährlich, gerade angesichts des Aufwinds der Rechten, ne? Aber das wird dann halt in Kauf genommen. Aber vielleicht als Aussicht, also der Kipppunkt, der zur Liberalisierung des Versammlungsrechts 1970 führte, war ja die 68er-Bewegung. Das zeigt, es braucht den Druck von der Straße. Fortschritte fallen nicht vom Himmel, sondern wurden erkämpft, aber es kann halt auch gelingen. Also vielleicht noch so viel als positiver Ausblick.
Wie man sich da solidarisch zeigen kann, darauf wollen wir auch später nochmal zu sprechen kommen. Aber vielleicht jetzt erst nochmal zu dem Prozess. Also irgendwie spricht dem, was du so ansprichst, glaube ich, eine große Notwendigkeit, den Prozess eben politisch zu führen. Und genau, wie seid ihr denn da so reingestartet? Mit welchen vielleicht Wünschen, Hoffnungen? Und wie verlief das dann irgendwie während dem Verfahren? Ich denke, du kannst vielleicht auch nicht so mega viel dazu sagen, weil es ja auch Kollektivprozesse sind, die dahinter stehen und teilweise auch laufende Ermittlungen. Aber vielleicht ist es ja auch für Gruppen nochmal interessant zu hören, warum dieser Prozess auch politisch geführt werden sollte.
Wir waren ja ursprünglich mal 7 Angeklagte. Also wir hatten eben die uns alle in so Gruppen eingeteilt, wo man auch nicht weiß, warum. Von den 7 Angeklagten waren wir im Januar dann nur noch 5 vor Gericht, weil eine genau aus persönlichen Gründen gar nicht erscheinen konnte und eine andere war gar nicht auffindbar und die wurden dann direkt abgetrennt. Wir hatten eine gemeinsame Prozesserklärung gemacht, eine politische Prozesserklärung, wo wir sozusagen gesagt haben, was wir davon halten, warum wir gegen die G20 sind. Was die G20 sind, haben also unser politisches Anliegen vermittelt, ohne natürlich, und das ist wichtig, irgendwas zur Aktion zu sagen, also keine Einlassung zu machen. Und dann, also das war irgendwie ein ganz toller Auftakt, es gab insgesamt 8 Anwältinnen, die haben auch nochmal Art politische Prozesserklärung abgehalten, warum das ja Feindrecht ist, was hier angewendet wird, wie sie unter anderem meinten. Und dann war eine sehr offensiver Start für uns. Es war sehr beeindruckend. Und dann hat gleich am ersten Prozesstag die Staatsanwaltschaft und also Richterin ja zugestimmt, uns allen einen Deal angeboten. Und sie meinten, wenn ihr den annimmt, dann kann das Ganze eingestellt werden und wir beenden das hier. Und der Deal war eine Einstellung gegen eine Geldstrafe und gegen die Distanzierung von Gewalt. Da hieß es zunächst eine Distanzierung von Gewalt auf Demos. Dann haben wir eingefordert, Zeit zu bekommen, um das zu überlegen und hatten 3 Wochen und kurz vor diesem Fristauflauf wurde dann der Demozusatz noch fallen gelassen. Da hieß es dann, eine allgemeine Distanzierung von Gewalt reicht. Und diesen Deal haben dann 2 von den 5 auch angenommen, wurden ein Stück weit im Grunde erpresst, weil man ja, wie gesagt, 25 Prozesstage in Hamburg, wir wohnen alle woanders, niemand von uns ist aus Hamburg, also es waren teils enorm weiter anreisen. Das ist natürlich irgendwie eine krasse Zumutung und bei der einen, die das angenommen hat, so eine kurdische Genossin, hätte eine Verurteilung zudem sehr wahrscheinlich eine Abschiebung in die Türkei bedeutet, mit halt dann den Konsequenzen, die sie da erwarten würden, also Knast sehr wahrscheinlich wiederum. Genau, also es haben 2 angenommen. Eine war dann noch krank, die wurde dann auch gleich abgetrennt von der Richterin. Und dann waren wir auf einmal nur noch zu zweit. Die Richterin meinte es ja auch, also die wollte den Prozess wohl immer so ein bisschen verschlanken, weil eben schon die ersten 2 Prozesstage, 8 Anwälte, die ständig reden, das war ihr halt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Das war ihr zu viel Öffentlichkeit, zu viel Aufmerksamkeit. Ne? Genau, aber jetzt, also die Sachlage bleibt halt die gleiche. Du hast ja so ein bisschen gefragt zur politischen Prozessführung und weiß nicht, soll ich nochmal sagen, was zum Deal, warum wir weitermachen und uns dagegen entschieden haben oder eher nicht?
Voll, genau. Also weil die Prozesse, also ich meine klar, also für manche Leute haben schwierige Lebensumstände, die nicht hergeben, dass man das macht. Also gerade auch, wenn man so existenziell bedroht ist wie durch eine Abschiebung. Aber warum habt ihr weitergemacht und euch gegen den Deal entschieden?
Genau, also wie gesagt, war ja so eine krasse Zumutung und je nachdem, wo man halt gerade ist im Leben, kann man das einfach gar nicht durchstehen. Genau, und wir haben halt weitergemacht, weil man, also so auf den ersten Blick einerseits, ist halt eine Geldstrafe, die an eine gemeinnützige Organisation gezahlt werden sollte, finde ich grundsätzlich irgendwie eine Dreistigkeit, so eine Unverschämtheit. Also uns wird keine Straftat vorgeworfen, aber wir sollen irgendwie mit dem bisschen Geld, was wir halt verdienen, irgendwelche Fehler dieses Wirtschaftssystems ausbügeln, so als ja, paar Tropfen auf den heißen Stein. Ne? Also ich meine, wir treiben nicht die Menschen ins Elend, sondern genau deswegen sind wir ja damals auf die Straße gegangen. Also so dieses Charity-Ding. Und genauso absurd finden wir es halt, dass wir uns von Gewalt distanzieren sollen, wo doch 14 Demonstrantinnen bei der Demo damals von Polizistinnen so schwer verletzt wurden, dass sie ins Krankenhaus mussten und sonst niemand. Ne? Sonst ist nichts, ist niemand verletzt worden. Also fand man irgendwie, da soll sich die falsche Seite von Gewalt distanzieren. Aber das ist auch nicht so ganz der alleinige Punkt, weil die Gewalt, die da damals angewendet wurde, beim G20 natürlich irgendwie empörend ist, aber sie ist halt auch kein Einzelfall, sondern immanenter Teil. Das ist systematisch, Kapitalismus funktioniert nur mit Gewalt und genau deswegen waren wir ja auf der Straße für eine solidarische, friedliche Gesellschaft. Und genauso sind wir aber halt auch nicht nach Hamburg gereist, um am Ende ja sozusagen gemeinsame Sache mit den Herrschenden zu machen, die uns und so viele Menschen halt ja weltweit ausbeuten und unterdrücken. Und das war also so, sage ich mal, die grundsätzlichen Dinge, die uns auf den ersten Blick gegen den Strich gingen. Es geht nicht irgendwie um irgendein Heldentum, da toll dazustehen. Das finde ich so, so eine Diffamierung einer linken Grundhaltung. Sondern es geht halt auch mitzudenken, die Bewegung, darum halt nicht mitzumachen bei diesem Mist, sondern anders zu halten. Also wenn wir betrachten, was das Kapital irgendwie jeden einzelnen Tag anrichtet, haben wir... Also da habe ich 1000 Gründe, unversöhnlich zu bleiben. Da dreht sich mir der ganze Magen um. Und der Staat will uns hingegen halt spalten in gute und böse Demonstranten, will unsere Kritik so abschwächen, dass sie irgendwie in dieses System integrierbar ist. Und das wollten wir halt nicht mitmachen. Und ein anderer Punkt ist dann halt, dass der Prozess ja, wie gesagt, juristisch und politisch weitreichende Bedeutung hat und wir unserer Meinung nach gute Ausgangsbedingungen haben. Und außerdem ist bei einer Einstellung, muss man halt bedenken, hat man zwar ein Präzedenzurteil vermieden, aber man hat halt, also eine Kriminalisierung findet trotzdem statt, weil eine Einstellung nach 153a, also das ist diese Einstellung mit Auflagen, die heißt nur, dass die Schuld nicht so schwer ist, dass ausgehandelt werden muss, aber die Auflagen zählen als eine Wiedergutmachung. Das heißt, da gibt es irgendein Zugeständnis. Und wir sollen nach ihrer Pfeife tanzen, ne, über ihr Stöckchen springen und sie damit irgendwie legitimieren. Und das wollen wir aber nicht. Also wir wollen ja die Verhältnisse ändern und nicht reproduzieren und dazu gehört halt auch, die Widersprüche nicht zu verwischen. Also wir haben es halt mit gegensätzlichen Standpunkten und gegensätzlichen Interessen zu tun. Und genau durch jene findet ja auch eine Entwicklung statt, nicht durch die Einhegung. Eine Einstellung ist halt in dem Fall jetzt im Rondenberg, wäre das halt auch eine Vertagung der grundsätzlichen Frage des Versammlungsrechts. Ist ja auch nicht der erste Versuch, diese einzuschränken. Und wir denken halt, dass wir gute Chancen haben. Oder dachten wir damals, mal sehen. Und natürlich, also in der Diskussion oder in den Überlegungen stellt sich dann immer die Frage, wie schafft man es, dass Repression nicht unsere ganze Zeit und Energie frisst? Es ist ja doch krass aufwendig, viele Leute involviert. Ob es also tatsächlich besser ist für die Bewegung, das Verfahren auszufechten? Wo ich denke, da sollte man, müssen wir halt gucken, wie man Repression nutzen kann, dass sie halt nicht nur zerstörend wirkt, sondern ja, wie können wir sozusagen den Spieß umdrehen, den Prozess führen, ist natürlich anstrengend, aber in den Verhältnissen zu leben, finde ich irgendwie noch viel, viel anstrengender, ehrlich gesagt. Und da denke ich halt, dass wir aufpassen sollten, nicht zu kurzfristig zu denken. Also eine Entscheidung, die irgendwie auf den ersten Blick für den ersten Schritt besser erscheint, ist das nicht unbedingt langfristig, sondern man muss halt auch gucken, was sind denn da die weiteren Schritte, die weitere Entwicklungen irgendwie ins Auge fassen. Eine Frage ist da auch, die dann aufkam, ne, warum haben Sie uns denn diesen Deal angeboten schon am ersten Tag, nachdem Sie irgendwie 25 Verhandlungstermine angesetzt und das Ganze so krass aufgebauscht haben? Also was ist das Interesse der Staatsanwaltschaft und der Richterin dabei? Was führen Sie da eigentlich im Schilde? Und ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, ist, dass Fabio, und das war... Der saß damals wegen der Demo am Rondenberg fast 5 Monate in Haft und hatte den ersten Prozess diesbezüglich. Der ist dann geplatzt. Und Fabio hat jeden Deal, dem wurden auch mehrere angeboten und teils wirklich ganz nette sozusagen, dem wurde jeder Deal hat er konsequent abgelehnt und meinte mal, das hat er gemacht, damit halt niemand mehr deswegen vor Gericht muss. Wo ich dachte, na gut, also diesen Kampf, den er dann 5 Monate unter widrigsten Bedingungen geführt hat, nämlich als 18-Jähriger in U-Haft in einem Land, dessen Sprache er nicht spricht, der kam aus Italien, den Kampf können wir jetzt nicht einfach so kaputt machen, was er da durchgezogen hat. Ne? Und dann stellt sich halt immer die Frage, was ist halt mit den anderen 80 Angeklagten? Es geht halt eben nicht nur um uns, also mit den anderen, die damals festgenommen wurden. Was für eine Messlatte setzen wir mit dieser Einstellung, mit den Auflagen? Ist es vielleicht für manche nicht vorteilhaft, weil sie andere Ausgangsbedingungen haben? Und was ist halt mit kommenden Verfahren und zukünftigen Protesten? so ein bisschen, wollen uns jetzt nicht davor ducken, sondern das durchziehen und da auch antagonistisch bleiben und den konsequent zu Ende führen, das Ganze.
Und vielleicht, also ist jetzt schon ein bisschen eine Transferfrage, aber wenn du irgendwie gegen G20 und kapitalistische Verhältnisse protestiert hast, wie ist es denn dann eigentlich mit deiner politischen Perspektive auf den Prozess? Also ich denke, da wird ja auch irgendwie eine Klassenjustiz der also kapitalistischen Verhältnisse sichtbar. Da hast du dich doch wahrscheinlich auch mit auseinandergesetzt, jetzt wo du ja so lange gezwungen bist, dich da vor Gericht zu verantworten.
Ja, also das zeigt sich natürlich auch bei uns, ne? Das ist ja zum Beispiel irgendwie, sitzen wir da in einem Hochsicherheitssaal, also völlig schräg mit so einer krassen Scheibe, durch die man nicht reden kann zum Zuschauerinnensaal. Alle müssen durch so Hochsicherheitskontrollen. Die Zuschauerinnen, der Prozess geht teilweise los, bevor alle Zuschauerinnen drin sind. Das darf gar nicht sein, weil die Öffentlichkeit eigentlich hergestellt werden muss. Das ist der Richterin dann aber auch egal, wenn man sie darauf hinweist, dass noch gar nicht alle da sind. Dann war neulich, das war absurd, hatten unsere Anwältin gar nicht die aktuelle, sag mal, also wussten die gar nicht, welche Zeugen kommen im April oder hatten so eine alte Fassung und waren dann völlig überrascht, konnten sich nicht vorbereiten. Ist dem Gericht aber auch ziemlich egal. Also die tun das immer so ab, als könnten sie nichts dafür und wussten nichts davon. Und ja, da zeigt sich natürlich, also man sitzt am, die sitzen halt am längeren Hebel, ne? Und so grundsätzlich, ja, ist es halt nicht überraschend. Also man lebt halt in einer Klassengesellschaft, haben es also mit einer Klassenjustiz dazu zu tun, die halt diese Verhältnisse aufrechterhalten will. So ist sie halt aufgebaut. So behandelt sie uns und so urteilt sie halt auch. Man hat einen gewissen Spielraum im bürgerlichen, in der bürgerlichen Gesellschaft, aber ob das dann wirklich zu unseren Gunsten aushält, muss man mal sehen. Wir sind auf jeden Fall halt ja nicht frei und gleich unter den Bedingungen und die über uns richten, die haben ja auch einen bestimmten Standpunkt und das ist halt nicht unserer. Die haben ein anderes Bewusstsein und haben auch andere Interessen. Und die Justiz ist halt ja nicht neutral, sondern verteidigt ja auch ja diese Gesellschaft. Und dann kann man sich dann ja auch fragen, wer sitzt denn zum Beispiel in den Knästen? Ne? Das sind zum überwiegend großen Teil Armutsdelikte, gerade auch hier in Deutschland. Und die reichen Leute kaufen sich halt hingegen frei. Und um uns halt dann weiter unten zu halten, braucht es halt Repression, damit wir halt unsere Perspektive, die so im Widerspruch steht, nicht weiter verbreiten können. Und das heißt, wir sind halt irgendwie zwangsläufig damit konfrontiert. Das ist halt einfach Teil davon. Wenn wir was anderes wollen, dann müssen wir damit rechnen, dass das früher oder später passiert. Genau, es trifft halt dann so, sagt man ja immer so schön, es trifft Einzelne, gemeint sind wir aber alle. Und der wichtige Punkt, denke ich, ist dann auch, dass wir es eben auch genauso kollektiv dann auch dem Ganzen nur standhalten können, weil sie wollen uns halt vereinzeln, sie wollen uns trennen und spalten und dann müssen wir das Ganze zusammennehmen, auch die verschiedenen Repressionsschläge, über die wir gesprochen haben, halt zusammendenken. Ne? Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber sozusagen zu gucken, den Zweck, dem Ziel der Repression entgegenzuwirken. Also mal zu gucken, was wollen die und was wollen wir und wie können wir das irgendwie umdrehen und halt dann auch die eigene Kriminalisierung einzuordnen, also sich da nicht als politisches Subjekt brechen zu lassen, dem Teile und Herrsche irgendwie da drauf zu gehen, sondern halt die politischen Anliegen zu verteidigen. Und das Ganze kann man ja auch, sage ich mal, so nervig ist es und anstrengend vielleicht ist ja auch nutzen, um was zu lernen, zu erfahren, in Austausch zu kommen. Das heißt, wir können die Gerichtsprozesse, ach so, seit ich schon gesagt, ne, halt nutzen, um politische Inhalte zu vermitteln, beispielsweise eben durch so eine Prozesserklärung oder eben auch durch öffentliche, also durch Öffentlichkeitsarbeit zu sagen, wofür kämpfen wir denn und warum und wie katastrophal sind eigentlich die Zustände dieser Gesellschaft und man kann halt auch diese Klassenjustiz, von der du ja gesprochen hast, unter diesen Schein der bürgerlichen Gerechtigkeit auch dann nutzen, das zu demaskieren und genau das halt auch aufzuzeigen und die Justiz sozusagen als Terrain zu verstehen, in dem wir halt für unsere Perspektive streiten, wo wir eben, also dass wir das eben nicht nur passiv über uns ergehen lassen, diese Fremdbestimmung zulassen, sondern es halt in die Hand nehmen. Das gibt ja auch Stärke, finde ich. Also wenn man das einfach selber dann, ja, was macht, dann fühlt man sich auch nicht mehr ganz so ohnmächtig dem Ganzen gegenüber. Und dazu zählt also natürlich auch die solidarische Unterstützung. Also allein machen sie dich ein. Genau, und die haben wir halt. Also das ist ganz großartig. Ne? Wir haben ganz viele, also vielen Dank an alle. Wir haben da ganz viel Unterstützung im Hintergrund, in der Öffentlichkeit. Der Saal ist immer voll, trotz eben dieser schikanösen Kontrollen. Das ist ja total großartig. Und sonst, ach so, zur politischen Prozessführung, da gibt es noch vielleicht so als Empfehlung, gibt es eine Broschüre, die hat die Rote Hilfe mal rausgebracht. Die ist auch online einsehbar. die nennt sich Prozesse politisch führen. Die ist ganz hilfreich und sehr zu empfehlen. Die fand ich ganz gut, um sich so vorzubereiten auf den Prozess.
Ja, vielen Dank. Da hast du auch schon ein bisschen eine Frage vorgegriffen. Ich wollte dich eigentlich auch fragen, was für Ressourcen für euch dann auch gut waren. Ich denke, man hat es schon rausgehört, so Solidarität von Menschen, die auch ähnliche Standpunkte haben wie ihr. Die Rote Hilfe, sicherlich eine Ressource im Umgang mit Repression, aber gab es jetzt auch irgendwie Kampagnen oder so, von denen ihr euch was versprecht?
Wie du meinst, die Rote Hilfe begleitet das und dann gibt es die Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand, nennt sie sich. Die Webadresse ist gemeinschaftlich.noblogs.org. Dann gibt es noch eine Kampagne Grundrechte verteidigen, die auch mit unterstützt, und es gibt den Ermittlungsausschuss, die immer dabei sind. Genau, das sind so, sag ich mal, die Haupt-Soli-Strukturen und dann natürlich die ganzen einzelnen Leute, die so dahinter sitzen.
Jetzt auch für die, also Urteilsverkündung oder so, schon so eine Art Mobi oder so? Oder irgendein Plan?
Also es soll, also noch nicht, also es soll, ist wohl noch in Planung gerade, eine Demo geben am Samstag vor der Urteilsverkündung um 15 Uhr. Und zwar in Hamburg, wo das Urteil gesprochen wird. Und in Karlsruhe, wo der BGH sitzt, wo das Verfahren dann weitergeht, wenn eine der Seiten in Revision geht. Vielleicht gibt es auch noch in der dritten Stadt, ein bisschen weiter östlich, eine Demo, das ist aber noch nicht sicher. Es ist halt, also es ist eine Tag-X-Mobilisierung, weil halt noch nicht klar ist, wann der Prozess endet. Wir rechnen aber mit einem Samstag im Juni oder Juli. Genau, also kommt gerne rum. Es gab ja schon mal eine Demo zum Auftakt im Januar. Das war irgendwie, das war schon mächtig beeindruckend, war total toll. Genau, und denke, ja, so ein Prozess wird auf der Straße entschieden, nicht im Gerichtssaal. Insofern macht das auf jeden Fall Druck. Und bei der Kampagne Gemeinschaftlicher Widerstand, da können auch immer die nächsten Prozesstermine eingesehen werden, da werden auch die Prozessprotokolle veröffentlicht. Da gibt es also sehr viele detaillierte Informationen.
Ich hoffe auch, dass Leute das nicht so unwidersprochen stehen lassen, und wir haben ja jetzt viele gute Gründe gehört, warum es sich lohnt, auch für Sachen zu streiten, denn wie du auch schön rausgestellt hast, viele Liberalisierungen im Versammlungsgesetz und so sind halt auch eigentlich erst die Folgen von sozialen Kämpfen gewesen. Und was denkst du denn dann vielleicht auch noch so Ressourcen für Leute, die von Repressionen betroffen sind, oder was würdest du anderen Gruppen vielleicht gerne noch mit auf den Weg geben?
Gute Frage. Also ich meine, ja, ich bin jetzt irgendwie keine Expertin, nur weil ich irgendwie hier einmal angeklagt bin, aber so ein bisschen, was ich irgendwie daraus selber ziehe, ist, dass ich zum Beispiel wichtig finde, dass man sich nicht einschüchtern lässt, also auch nicht so über den Tisch ziehen lässt. Also man muss nicht irgendwie, auch nicht alles, was sie sagen, irgendwie für bare Münze nehmen, weil Staatsanwaltschaft und Gericht haben natürlich auch irgendwie ihre Taktiken und Manöver, also da so ein bisschen Abstand zu halten und aufzupassen. Und dann auch zu gucken, manches wird heißer gekocht als gegessen. Ne? Bei uns war die Anklageschrift, die Vorwürfe, da war noch viel mehr drin als schwerer Landfriedensbruch, und mittlerweile reden wir nur noch über einfachen Landfriedensbruch. Und wenn es vielleicht doch heiß ist, dann zu gucken oder eh immer zu gucken, Ängste zu rationalisieren. Also man hat natürlich Angst, aber zu gucken, haben die eine Grundlage? Wie können wir die Belastungen vielleicht zusammen auffangen? Und dann halt, was mir persönlich hilft, immer nicht zu vergessen, was irgendwie unser Ziel ist, wofür wir kämpfen, auf welcher Seite wir stehen, wer zu uns zählt und wer eben nicht. Also mir das immer wieder vor Augen zu führen, was hier los ist in dieser Gesellschaft, das finde ich, gibt sehr viel Kraft und Mut. Und da muss man dann natürlich, ja, angesichts der Machtverhältnisse auch immer aufpassen, dass man sich nicht so einlullen lässt von der Gegenseite. Ne? Also da ist ja zum Beispiel auch so eine Überlegung, ob wirklich das Strafmaß halt immer der Dreh- und Angelpunkt jeder Entscheidung ist, jeder juristischen, oder ob es vielleicht auch um andere Sachen geht. Und gleichzeitig halt dann, ja, aufzupassen, dass, oder auch zu gucken, also es auch nicht zu überheblich anzugehen, sondern es kann ja natürlich umhauen, ne? Also ich wusste das selber nicht, mir geht's gut, aber es kann sein, in 2 Monaten ist das vielleicht anders, und darauf vorbereitet zu sein, sich entsprechend halt Unterstützung zu suchen, weil das natürlich völlig normal ist, dass man von so einer Macht vielleicht auch ganz schön umgehauen werden kann. Und das heißt dann wiederum, also die Vorbereitung, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auf keinen Fall auf die lange Bank zu schieben, sondern sobald klar ist, wird losgehen, sich irgendwie schon mal darauf vorbereiten und frühzeitig damit anzufangen. Also dazu gehört dann eben, weiß nicht, wenn es mehrere sind, in einer Gruppe wie bei uns, halt zu gucken, dass man einen betroffenen Kollektiv formt und gestaltet, dass man über Wünsche, Sorgen und Ängste reden kann, dass man die individuellen Lebenslagen, Probleme, Herausforderungen anspricht. Wo steht man gerade? Wo stehst du? Wo stehe ich? Was mache ich mir irgendwie für Gedanken? Was ist mit Job, mit Gesundheit und so? Das heißt, man braucht viel Zeit, weil man halt auch eigentlich viel Gespräche braucht, um viel Austausch, um Vertrauen zu schaffen, ne? Und natürlich auch dann wiederum mit den Anwälten eine Strategie zu schaffen. Also am besten hat man da solidarische Anwälte, da können auch die Rote Hilfe helfen, welche zu suchen. Das ist natürlich, also das ist total wichtig, dass man da politische Anwältin hat. Und wenn man halt genug Zeit hat, wäre es halt auch gut, dass man sich mit politischer Prozessführung halt wie dieser Broschüre, aber da gibt es noch viel mehr andere Texte, wo sich auch Literatur, wo zu Einstellungen diskutiert wird. Also wir sind ja nicht die Ersten, wo diese Diskussion aufkommt. Das ist ja irgendwie in der Linken schon jahrzehntelanges Gespräch, sich da irgendwie reinzulesen und auszutauschen, um halt irgendwie einen kleinen gemeinsamen Nenner zu finden. Und zu dem gehört dann halt auch, rote Haltelinien zu benennen. Also das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sagt, wo sind die jeweiligen Grenzen, und dazu zählt natürlich klassischerweise halt, sich darauf zu einigen, keine Aussagen vor Gericht zu machen, keine Reue und keine Distanzierung zu zeigen, weil man sich halt dadurch spalten lässt und dann auch die Erfahrung zeigt, dass man dann eigentlich nur verliert und nicht gewinnt, so, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so wirken mag. Und dass man dann halt auch guckt, auch wenn man sich uneinig ist, was diskutiert man intern und was macht man öffentlich, ne? Also das auch so ein bisschen zu trennen, was man vor Gericht macht und was man vielleicht intern einfach nochmal klären kann. Genau, also so, dass man dann halt, ja, eine gemeinsame offensive Verteidigung schafft mit allen zusammen. Das ist, also das war bei uns ein ziemlich starkes Signal ans Gericht, und das hat auch wieder ganz viel Stärke und Kraft gegeben.